Minuten erachtet. Danke. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Diejenigen, die ihren Geist auf meine persönliche Gestalt richten und mich stets mit großen transzendentalen Glauben verehren, werden von mir als die Vollkommensten angesehen. Als Antwort auf Arjunas Frage sagt Krishna klar, dass derjenige, der sich auf seine persönliche Form konzentriert und ihn mit Glauben und Hingabe verehrt, als der vollkommenste Yogi angesehen werden muss. Für einen Menschen in solchem Krishna-Bewusstsein gibt es keine materiellen Tätigkeiten, da alles für Krishna tut. Ein reiner Gottgeweihter ist ständig beschäftigt. Manchmal chantet er, manchmal hört er über Krishna, zuweilen liest er Bücher über Krishna, dann wieder kocht er Prasadam oder geht zum Marktplatz, um etwas für Krishna zu kaufen. Ein anderes Mal reinigt er den Tempel oder spült Geschirr. Doch was immer er auch tut, er lässt keinen Augenblick verstreichen, ohne seine Tätigkeiten Krishna zu weihen. Solches Handeln findet in vollkommenem Samadhi statt. So, Shri Bhagavan Uvacha, Maya Veshya, Mano Yemang Nitya Yukta Upasate, Shadaya Padayo Petas, Teme Yukta Tamamataha. Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach, die ihren Geist auf meine persönliche Gestalt richten und mich stets mit großen transzendentalen Glauben verehren, werden von mir als die Vollkommensten angesehen. Ja. Das ist Krishnas direkte Antwort auf Arjunas Frage, wer als Vollkommener anzusehen ist. Diejenigen, die stets auf richtige Weise im hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind, oder diejenigen, die das unpersönliche Brahman verehren. Krishna sagt hier klar, dass diejenigen, die sich im hingebungsvollen Dienst für Krishna beschäftigen, als die höheren anzusehen sind. So, Krishnas transzendentalen Spiele in seiner transzendentalen Form sind etwas, was immer unvoll, sagen wir einmal, nicht vorstellbar ist für den materiellen Geist. Der materielle Geist ist nicht in der Lage, sich die Tätigkeiten der höchsten Persönlichkeit Gottes vorzustellen. Wie können wir von ihnen trotzdem erfahren? Wir können von ihnen erfahren, wenn wir hören, was der höchste persönliche Gott über sich selber offenbart, zum Beispiel in den Schriften. Doch auch die Schriften, in denen das transzendentale Wissen niedergeschrieben ist, finden ein erst besonderes Leben wieder, eine besondere Verwirklichung, wenn sie von einem reinen Gottgeweihten gehört werden, der in diesen Spielen versunken ist. Mit anderen Worten, das Buch Bhagavatam braucht die Person Bhagavat, verständlich zu werden für die bedingte Seele. Die höchste Wahrheit ist nicht zu finden in den Seiten der Vedas, die ist nicht zu finden in den verschiedenen Streitgesprächen zwischen einzelnen Munis und Rishis. Die höchste Wahrheit ist zu finden im Herzen der selbstverwirklichten Seelen. Deswegen müssen wir uns an sie wenden, diese selbstverwirklichten Seelen, und transzendentalen Dienst und ihnen versuchen, unser Dienst zu darzubringen. Wenn wir das Missfallen dieser großen Seelen erlangen oder erwecken, haben wir keinerlei Chance im spirituellen Leben. Krishna ist eine Person und er wird vermittelt durch Personen. Ich möchte an dieser Stelle gerne, um auf diesen Punkt näher einzugehen, versuchen, ein transzendentales Lieder von Krishna zu schildern, auf den Seiten des Bhagavatams, so wie es vom Prabhupada uns offenbart worden ist. Ein sehr schönes Lila, das Kaliya Krishna Lila. Einst, als Krishna in Vrindavan erschienen war, hat eine giftige Schlange namens Kaliya die Yamuna mit ihrem Gift verunreinigt, sodass Vögel, die über die jetzt Giftdämpfe dampfende Yamuna, auf alle Fälle dampfte der Yamuna-Fluss vor Gift, sodass Vögel, die darüber flogen, von diesen Giftdämpfen beeinflusst wurden und ins Wasser fielen. Einst ging Krishnas Kälber und die Kuhhirtenfreunde zu der Yamuna hin und tranken von dem Wasser, woraufhin sie sofort tot umfielen. Krishna kam dann dazu und sah seine Kälber und die Kuhhirtenfreunde tot daliegen und ließ seinen transzendentalen Blick über sie werfen, der sofort wieder Leben in sie hineingab. Wenn Krishna auf ein Devotee schaut mit seinem transzendentalen Blick, ist dieser Devotee sofort mit Leben erfüllt. Wir können einen Devotee sehen, der die Freude der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangt hat. Ja. Krishna schaut immer barmherzig auf ihn und aus seinem Herzen wird dieser Blick des Herrn reflektiert, sodass man, so wie man in seine Gegenwart kommt, automatisch von diesem dieser transzendentalen Atmosphäre erfasst wird. Als ich das erste Mal Prabhupada sah, voller Zweifel und voller Wünsche, das materielle Leben zu führen, sah ich, was das bedeutete. Prabhupada kam, war in der Zollabfertigung des Heathrow Airports in London und noch immer durch eine Milchglasscheibe von den Devotees verborgen. Doch als Prabhupada hinter der Milchglasscheibe hervorkam, ging von ihm eine Ausstrahlung aus wie tausende von aufgehenden Sonnen. Prabhupada leuchtete einfach, weil der Blick des höchsten Herrn immer auf seinen reinen Gottgeweihten fixiert war. Und jeder, der in die Gegenwart Prabhupada kam, wurde von diesem Leuchten, von diesem reflektierten Blick des Herrn, wie soll ich mich ausdrücken, erfasst. So, als die Kuhhirtenjungen und die Kälber zu Leben erwachten, waren sie sehr froh und priesen den Höchsten. Krishna aber beschloss, die Kalia-Schlange, die sich im Yamuna-Fluss häuslich niedergelassen hatte, auf schnellstmöglichste Weise zu töten. Diese Kalia-Schlange hatte eine lange Vorgeschichte. Sie war im Grunde genommen eine frevlerische Schlange gewesen, die auf den Fidschi-Inseln lebte. Auf den Fidschi-Inseln hatten sich die Schlangen zusammengefunden und mit Garuda, der dort kam, um Schlangen zu jagen, ein Pakt abgeschlossen. Garuda jagte nämlich ständig Schlangen und tötete mehr, als er essen konnte. Und so kamen die Schlangen auf die Idee, eine Art Pakt mit ihm abzuschließen, indem sie ihm nämlich sagten, sie würden sie ihm zu einer festgesetzten Zeit jeweils eine Schlange und andere nahrhafte Dinge opfern, sodass sie nicht mehr jagen brauchten und sie erstmal ihre Ruhe hatten. Sie brauchte also nicht in ständiger Angst zu leben, nachdem das Los einmal gefallen war, wer die nächste Speise war. Kalia jedoch war so neidisch auf Garuda, dass sie die Schlange, die für ihn bereitgestellt wurde, selber auffraß und auch die Opfergaben. Weshalb Garuda zornig wurde und Kalia angreifen wollte. Kalia jedoch verließ, als er hörte, dass Garuda sich rächen wollte, eilends die Fidschi-Inseln, um in die Yamuna zu gehen. Kalia wusste nämlich, dass Garuda an jeden anderen Ort des Universums hinfliegen konnte, außer zum Yamuna, weil er durch einen Fluch eines Weisen nicht dort hinkommen konnte. Das war sozusagen das Banngebiet. Wenn er da eindrang, würde er sterben. So war der Fluch. Wie das zu diesem Fluch kam, ist noch eine andere Geschichte, die auch sehr interessant ist, aber aus dieser Zeitgründen hier nicht erwähnen können. Zohar, das ist sehr nice, wie eine Geschichte in die andere reingeht, in Krishna Buch oder in Bhagavatam. So, diese Kalia-Schlange hatte sich also von diesem Zeitpunkt an häuslich in niedergelassen im Dingens, im Yamuna-Fluss, und hatte dort unter Wasser eine Unterwasserstadt eingerichtet. Ein Riesenpalast, den diese Schlange geschaffen hatte mit ihren mystischen Kräften. Ein wirklicher Irrgarten der Lüste war dort angelegt worden. Es war ein Schlacht für so ein Palast für einen rechten Materialisten. Und der war Kali ja tatsächlich. Er freute sich dort mit seinen vielen Frauen fast himmlischer Genüsse, bis eines Tages Krishna und seine Kuhhirtenfreunde dorthin kamen und die Kuhhirtenfreunde dort Wasser tranken und sofort starben. Das hatten wir eben behandelt. In einem anderen Lila, Krishna macht diese Lila zu mehreren Seiten auf unterschiedliche Weise, spielten Krishna und seine Kuhhirtenfreunde an der Yamuna Ball, Fangball, und aus irgendeinem Grund warf Subala den Ball so weit weg, dass er in der Yamuna landete. Und jeder war traurig, weil sie jetzt nicht mehr weiter Ball spielen konnten. Und darauf sagte dann Krishna, also ich bin bereit, den Ball zurückzuholen, und sprang in die Yamuna, wo die Kalia-Schlange auf diese Weise traf. Die traf er da an. Aber in der Geschichte, wie sie das war die Geschichte, wie sie im Harivamsa erzählt wird, wie sie in einem anderen Zeitalter geschah. In der Geschichte, wie wir sie im Bhagavatam offenbart bekommen, sah Krishna, dass die Kalia-Schlange den ganzen Yamuna-Fluss vergiftete und beschloss, sie zu töten. Er kletterte also schnurstracks auf einen Baum, der dort noch stand. Dieser Baum ist sehr besonders, denn er kommt aus einem vergangenen Zeitalter. Garuda wusste nämlich, dass dieser Baum einst von Krishna benutzt werden würde als ein Sprungbrett, um in die Yamuna zu springen, und hatte deswegen einen Tropfen Amrita, einen Tropfen der Unsterblichkeit, auf den Baum getropft, sodass er als einziger übrig blieb von all den Bäumen, die in der Gegend standen. Das war der einzige Baum, der von der Umweltkatastrophe, die durch die Giftdämpfe von Kali erzeugt wurden, noch übrig blieb. Sodass Krishna dann in der Zukunft, das wusste Garuda, Krishna braucht diesen Baum, in der Zukunft also noch von diesem Baum runterspringen konnte. Andere Kommentatoren, Vaishnava-Kommentatoren, sagen, dieser Baum wurde berührt von Krishnas Lotusfüßen und deswegen verlebte er noch. Die Vaishnavas sind sich da nicht so ganz einig in diesem Detail. So. Als Krishna in das Wasser der Yamuna hineinsprang, flossen sofort die Wasser über, als wäre ein Elefant in die Yamuna gegangen, und Kalia wusste in seinen unterirdischen oder Unterwasserschlössern, jetzt ist mein grausamer Tod gekommen. Und so ging er schwamm er schnell an die Wasseroberfläche, um zu sehen, wer dort war. Krishna, nun, der sich vorher den Dodi hochgebunden hatte wie ein Ringer, schwamm mit kräftigen Strößen in die Mitte der Yamuna. Und als Kalia ihn sah, wusste er, ich habe keine Chance gegen diese außergewöhnliche Persönlichkeit. Aber trotzdem, getrieben durch ihren unbändigen Neid, stürzte sie auf Krishna zu. Nun, ihr selber, die vielleicht im langweiligen Europa groß geworden sind, ihr habt nie eine fünfköpfige Schlange gesehen, nehme ich an. Oder? Christian, du bist echt nicht, du warst in Nürnberg. Ja. In Mayapur gab es 1975 eine solche Schlange. Die war, also viele Devotees, die im in guter Verfassung waren, haben die gesehen. Die war lang von hier bis anderthalb, also nochmal den Raum, die Hälfte des Raumes dazu gerechnet, und war ungefähr so dick. Ein unglaubliches Monster. Und die hatte 5 Köpfe. Das ist jetzt, ich weiß, ihr denkt manchmal, ja, Sachinanda und Swami, um seine Geschichte an Schillern zu machen und um zu verhindern, dass wir einschlafen, übertreibt manchmal gerne und tut die Geschichten ein bisschen ausschmücken. Aber an dieser einen Stelle möchte ich euch bitten, mir einfach zu glauben, durch das Wort eines Brahmanas, das ich nicht brechen kann. Das hat es wirklich gegeben. Es haben viele Devotees gesehen. Ich selber gehöre zu der zweifelnden Klasse der Menschen aufgrund meiner materialistischen Erziehung. Habe aber ein Buch aufgestöbert beim Predigen. Das Buch, ein Buch der Mysterien. Es gibt da viele von. Und da wird davon berichtet, dass diese Amphibien, dass es manche Amphibien gibt, die tatsächlich der heutigen Biologie zu denken geben. Anyway, Karl, stellt euch bitte mal vor, eine Schlange, die anderthalb, die nochmal halb so groß ist wie dieser Raum, so dick und 5 Häupter hat. Was das für ein Riesenmonster ist, das ist furchterregend. Es ist wirklich furchterregend. In Vrindavan gibt es einen mystischen Ort, den man aufsuchen kann, wo es also für 14 Kilometer eine so eine schlangenähnliche Versteinerung gibt. Die ist also so im Durchmesser und die geht unter der Erde und kommt über aus der Erde raus. Total seltsam, wieso es so einen Stein gibt. Es besteht aus Steinen. Und Leute sagen, das erinnert an das Kalia-Spiel, das repräsentiert Kalia. Ich kann das nur so weitergeben, wie es die Einwohner von Vrindavan geben, ohne einen Kommentar zu machen. Aber auf alle Fälle, Kalia war so furchterregend. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es so lang war, wie ich es angegeben habe, aber bewegte sich in diesen Dimensionen, vielleicht noch in größeren Dimensionen. Kalia stürzte sich mit aller Kraft auf Krishna zu. Als das geschah, zogen alle möglichen unglücksverheißenden Sterne auf. Unglückliche Winde fegten, deren körperliche Berührung sehr unangenehm war. Man fühlte sich sehr leidend. Sterne erschienen am Himmel, die eigentlich nicht am Himmel erscheinen sollten. Und die Bewohner von Vrindavan, die diese unglücksverheißenden Zeichen sahen, wussten sofort, Krishna ist in Gefahr. Sie suchten nach den Spuren Krishnas und verfolgten sie, bis sie schließlich am Yamuna-Ufer ankamen, wo sie die ganzen Kuhhirten, Jungen und Kälber stehen sahen, die ohnmächtig auf die finstere Yamuna starrten, wo die Giftdämpfe aufstiegen und wo sie plötzlich dieses Ungetüm Kalia aus den Fluten herauskommen sahen. Mit diesen 5 Köpfen. So, als das geschah, war Mutter Yashoda, die mitgekommen war, völlig außer sich vor Leid. Sie fiel zunächst einmal ohnmächtig nieder und beschloss dann mit ins Wasser zu warten, um Krishna zu Hilfe zu kommen. Aber die Kuhhirtenmänner hielten sie zurück, woraufhin sie einfach ohnmächtig wurde vor Schmerz. Was nämlich die ganzen Kuhhirten, jungen Männer sahen, war etwas, was sie total schockierte. Krishna wurde nämlich sofort, als die giftige Schlange sie traf, von den Coils, also den Schlangenkörper, umfangen und gedrückt. Manchmal sieht man solche Bilder, wo große Würgeschlangen einen Mann ersticken. Ich habe so ein Bild in meiner Predigerbildersammlung. Ja. könnt mal schauen, das ist also direkt furchterregend. Das war also dieses gigantische Monster, was den kleinen zarten Krishna umfangen hielt. Krishnas Haut war zu der Zeit so zart, wenn nur ein Blatt auf diese Haut fiel, ein kleines zartes grünes Blatt, dann verfärbte sich die Haut sofort. So zart. Was Krishnas mentale Kraft hat. Und natürlich waren die ganzen, sie waren außer sich vor Leid eigentlich. So, Krishna schwamm, Krishna wartete und wartete und wartete. Balaram lächelte und schmunzelte, denn er wusste, dass sich die ganzen Einwohner von Vrindavan natürlich völlig umsonst Sorgen machten. Krishna ist der Stärkste, wie kann eine gewöhnliche Schlange dieser materiellen Welt ihm etwas anhaben? Aber er musste wirklich alles tun, um sie zurückzuhalten, denn die Kuhhirten Männer waren alle bereit, ins Wasser zu stürzen und Krishna zu Hilfe zu kommen, weil Krishna ihr Leben und ihre Seele war. Nun plötzlich, als Krishna sah, dass das Leid der Devotees nicht mehr dass sie es nicht mehr aushalten können, als sie ihren Trennungsschmerz so vergrößert hatten zu ihm, sprengte er die Umarmung der Giftschlange und fing an, die Giftschlange zu umkreisen. So, Kalia konnte überhaupt nicht verstehen, was nimmt sich dieser kleine Krishna heraus, wie ist er überhaupt hier entwunden und verfeuchte also Krishna. Muss unglaublich, stellt euch das bitte mal vor, düstere Unheilswollen, Gift, Schauer, die aus dem Rachen dieser fünfköpfigen Schlange hervorströmten. Stellt euch vor, die Ohnmacht der Bewohner von Vrindavan, die spritzende Gischt der Bewegung von der Schlange, die Giftdämpfe, die noch immer aufdampften und die aus den Nistern der Schlange hervortraten, sodass man sich die Nase zuhalten musste. Es muss eine Szene gewesen sein, die man nicht vergessen kann. So, nachdem Krishna einige Male die Schlange ermattet hatte, also durch ein paar Runden, sprang er behend auf eines der Köpfe. Das war also nicht nur fünf Köpfe, hatte ich eben fünf Köpfe gesagt. Ich hatte das im Vergleich mit fünf Köpfen gesagt. Sie war tausendköpfig. Sprang drauf und fing an zu tanzen. Ihm fiel nichts Besseres ein, als zu tanzen. Das Beste eigentlich. Damit entspannte sich total die Atmosphäre. Krishna fing nicht an zu ringen oder Taekwondo-Übungen zu machen, sondern fing an zu tanzen in dieser Situation. Das heißt, dass die roten Rubinen, die auf den Schlangenhäuptern waren, Licht reflektierten, was die Lotusfüße des Herrn rötlich erhellte, was natürlich eine sehr schön aussah für die Augen. Und Krishna tanzte und nicht nur, dass er tanzte, er war so unbekümmert, dass er sogar noch auf seiner Flöte spielte, die Raga Kalyani. Nicht? Also Krishna ist total transzendental. Keine Sorgen, einfach nur Spiel, Lila. Das ist Gott. Und er tanzte, bis schließlich die Schlange, die von seinen kickenden Füßen, ich weiß also nicht genau den Tanz jetzt mehr, das war ein bestimmter, sehr rhythmischer Tanz. Die Füße gingen also auf die, also nicht wie, genau wie Stepptanz. Es war aber ein Tanz, der sich damit vergleichen ließ, weil er mit den Füßen die Schlange züchtigte. Und was soll ich daraus erzählen? Die Schlange wurde schließlich überwältigt. Und konnte Kalia fing dann plötzlich, statt anzugreifen, völlig in die Reserve zu gehen, indem sie einfach nur noch um ihr Leben kämpfte. Und schließlich spie sie aus ihren Münden Blut hervor, weil sie nicht mehr konnte, und ermattete schließlich völlig. Krishna hatte das feuerspeiende Ungetüm besiegt. Darauf kamen dann die vielen Frauen der Kaliya-Schlange zu Krishna hin und baten ihn um Vergebung für die sinnvollen Tätigkeiten Kaliyas. Sie dachten, er ist nur eine Schlange und Schlangen sind nun mal boshaft und neidisch. Bitte verzeih ihm, denn du bist die Stütze des ganzen Universums. Und Krishna nahm daraufhin die Gebete der inzwischen reumütig gewordenen Schlange entgegen, die ihn mit ausgesuchten Gebeten preiste und sagte ihm schließlich: Gut, ich werde dir verzeihen, du bist jetzt gereinigt, geh bitte in die, verlasse die Yamuna, denn du bist nicht geeignet, in Vrindavan zu leben, du bist zu neidisch und zu boshaft, ich gebe dir ein anderes Domizil. So ging dann der geschlagene Schlangenkönig aus der Yamuna mit seinen vielen Frauen heraus, schwamm sie mir so mit erhobenen Häuptern. Und das ist das Ende des Kaliya Krishna-Lieder. So, das sind Aktivitäten der höchsten Persönlichkeit Gottes, die möglich sind in der transzendentalen Form des Herrn. Das sind Tätigkeiten, über die die Gottgeweihten singen und meditieren und die den Inhalt der, der Bewegung für Krishna-Bewusstsein ausmachen. Wir selber als Devotees sind hoch interessiert an diesen transzendentalen Lilas. Wir versuchen uns während unserer Tage im materiellen Dasein hieran zu erinnern. Deswegen sagte Prabhupada einmal, dass die Lektüre im Krishna-Buch eine sehr wichtige Lektüre sei, da sie jedem der Devotees dazu verhelfen würde, selber ein Devotee des Herrn zu werden. Wenn wir merken, wie unser Herz leer wird, wie unser Geist leer ist, sollten wir einfach eines dieser Krishna-Buch-Geschichten lesen und so ein neues Kapitel in unserem Leben öffnen. Und einfach indem man diese transzendental glücksverheißenden Spiele hört, wird alles Leid des materiellen Daseins vertrieben und man wird ein enthusiastischer Devotee des Herrn werden können. So, Hare Krishna. Ich wollte eigentlich nur die Lieder erzählen. Bhakti Devi zu hören. Die haben auf den Bildern, die ich gesehen habe, einen menschlichen Oberkörper und einen Schlangenunterkörper, wie eine Nymphe praktisch. Ja. Oh, ja. Das sind die Darstellungen, die ich gesehen habe. Eine Sache ist sehr wichtig. Diese transzendentalen Geschichten befinden sich auf einer, in einer anderen Dimension. Ich weiß, dass ein Dämon, Frau Zöpfel, einmal im Zoo angerufen hatte, ob sie etwas wüssten von einer geflügelten Schlange, ob sie so eine Spezie zu besichtigen hätten. Und die Zoologen sagten, nein, das kommt nicht vor in der Zoologie. Und dann hat die Frau Zöbel das veröffentlicht, also die Hare Krishna Spinnen. Es gibt keine geflügelten Schlangen, jedenfalls nicht im Zoo. Und wo denn sonst? So, es gibt so viele Dinge, die sich jenseits unserer menschlichen Wahrnehmung befinden. Wenn du hier eine Ameise einladen würdest, an der Bhagavatam-Vorlesung teilzunehmen, du bist ja dafür bekannt, eine sehr enthusiastische Predigerin zu sein, angenommen, du würdest eine Ameise mitbringen, die dir beim Chanten aufmerksam zugehört hat, wo du also Hoffnung siehst. Und du würdest dich reinsehen. Es gibt so viele Dinge, die ihrer direkten Wahrnehmung einfach entgehen würde. Sie würde so viele Dinge hiervon einfach nicht wahrnehmen. So gibt es in diesem Kosmos einfach so viele Dinge, die einfach geheimnisvoll sind. Und manchmal, wie gesagt, gehen diese Dinge auch, die sickern durch, um uns mal so ein bisschen zu schockieren. Da gibt es ein Charles Fort heißt er, der hat zwei dicke Bücher über übernatürliche Dinge festgestellt. Und zwar sind das Dinge, wo zum Beispiel Fische vom Himmel regnen, Kröten plötzlich. Ich habe dieses Buch mal gelesen, also nur um mal das materialistische Weltbild relativieren zu können, ein paar Beispiele zu haben. In Minnesota zum Beispiel waren Arbeiter darin beschäftigt, einen Tunnel zu graben und haben mit ihren, wie nennt man diese, Presslufthämmer tiefer und tiefer gebohrt und kamen dann auf ein Gestein, was mehrere tausend Jahre alt war. Und die hat und plötzlich haben sie das Gestein also durchbohrt und sprang auf und plötzlich sprang aus dem Stein eine Kröte heraus, die dafür tausende von Jahren gelebt hatte. Passt auch nicht in den Biologieunterricht rein. Nicht? Gab es aber trotzdem. So, wir leben nur auf einer dünnen Schale. Wir leben in einem sehr für uns geheimnisvollen Universum. Und was dort alles möglich ist, ist ja sehr schwierig für uns zu verstehen. Es ist fast unmöglich für uns, dieses Universum zu verstehen. So, die Nagapatnis, die Frauen Krishnas, wie die das also gemacht haben, mit ihren Körpern unter Wasser, halb Mensch, halb Frau, und wie die überhaupt den Kali heiraten konnten, der doch ganz Schlange war anscheinend, in welchem Partnerinstitut die sich gefunden haben, das ist ja sehr schwierig zu beantworten für Menschen, deren Wahrnehmung an so ordinäre Alltagsleben gefesselt ist wie wir. Es ist gut, dass die transzendentalen Spiele des Herrn jenseits unserer Wahrnehmung sind, denn sonst wären die transzendentalen Spiele des Herrn so ordinär, wie wir es sind. Das wäre nichts Besonderes. Ja, sehr natürlich. Du müsstest natürlich lauter sprechen. Ja, wissenschaftlich, das ist ein schwieriges Wort. Bei der Wissenschaft ist es so, dass der Vorgang, den man anstrebt, das Ergebnis des wissenschaftlichen Befundes beeinflusst. Wenn ich meine Messinstrumente mit anderen Worten bestimmen, das, was ich von der Realität wahrnehmen kann. Eine Wissenschaft, die Bewusstsein und Seele und Persönlichkeit, diese ganzen Werte, die praktisch 50% unseres Lebens ausmachen, diese Werte, mit denen wir alle umgehen, einfach annulliert und sich einfach nur reduziert auf ein paar Atome, die hin und her zwischen, die ja auch da sind, wird immer zu einer sehr beschränkten Weltsicht kommen. Es ist praktisch genauso wie Ridananda Goswami sprach davon einmal, wenn du mit einem Thermometer in die Welt hineingehst und sagst, alles was, nur das, was ich mit diesem Thermometer messen kann, das existiert für mich, dann bist du in Illusion. Du wirst nur Temperaturen damit messen können. So die rein mechanistische Wissenschaft, die nichts über Bewusstsein weiß, die nichts über Seele weiß, sondern nur ein paar Atome misst, die ja nun wirklich nicht das Gesamt, Bild des Daseins ausmachen, also die nicht das Gesamtdasein ausmacht. Solche eine Wissenschaft ist da für uns nicht wissenschaftlich. Sie ist borniert, arrogant und naiv. So was können wir ruhig sagen. Ordentlich heavy. Nein. Es gibt einen anderen Vorgang, durch den man diese Dinge kennenlernen kann. Im spirituellen Leben werden einem diese transzendentalen Spiele offenbart im Bewusstsein. Und jemand, der von vornherein einfach nicht bereit ist, das in Möglichkeit zu stellen und festhält an seinem wissenschaftlichen Verständnis, an seinem Verständnis von Wissenschaft, sagen wir mal so, der ist nicht fähig, Wahrheit kennenzulernen. Der wird sich immer mit seinem armseligen Weltbild begnügen müssen. Und wieso sollte man der Wissenschaft überhaupt glauben? Alle so und so viele Jahre revidieren die ihre Ansichten total. Sodass Physiker, die sich jetzt Gedanken machen über das Universum, sagen, also wir haben euch lange an der Nase herumgeführt, das ist gar nicht so, wie wir das in unseren Büchern haben. Ein wissenschaftlicher Beweis braucht auch Leute, die in der Lage sind, das zu verstehen. Die transzendentale Wissenschaft braucht Transzendentalisten, um von ihr verstanden zu werden, genau wie die materialistische Wissenschaftler Wissenschaft Materialisten braucht, um von ihnen verstanden zu werden. Gut. Wir werden hier enden. Applaus, Schülerfreiheit.